Deutschlandfunk. Der Tag.
Hallo Ann-Kathrin.
Hallöchen.
Guten Tag.
No.
Dienstbeginn und gleich den Wurzel auf dem Ohr. Das ist ja.
Na, ich sag mal so, es könnte definitiv schlimmer sein. Es könnte aber auch schöner sein, denn Steffen und ich reden heute nicht über schöne Dinge, sondern über Hongkong. Durch ein neues Gesetz geraten diejenigen, die dort ihre Freiheit verteidigen wollen, erheblich unter Druck aus Peking. Wir dröseln heute auf, was das sogenannte Sicherheitsgesetz für Folgen hat. Und wir sprechen über Racial Profiling. Die Bundesregierung hatte eigentlich angekündigt, sich anzusehen, ob das ein Problem in der deutschen Polizei ist. PolizistInnen sagen nein, Betroffene sagen aber hallo, natürlich ist das ein Problem. Wie eine unabhängige Untersuchung da Debattenfutter geben könnte, auch das ein Thema heute. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! In Hongkong gilt seit letzter Woche ein neues Sicherheitsgesetz. Sogenanntes Sicherheitsgesetz, sagen viele BeobachterInnen. Denn dass es der Sicherheit oder vielmehr der Freiheit der Menschen dort dient, das bezweifeln viele. Es gab bereits die ersten Festnahmen in Hongkong, zum Teil nur für Kleinigkeiten. Das Gesetz richtet sich gegen Aktivitäten, die von Peking als subversiv, separatistisch oder terroristisch angesehen werden. Und es soll Absprachen mit dem Ausland verhindern. Was jetzt aber zum Beispiel Terrorismus ist, das definieren die Behörden in Peking. Und so kann eben schon eine Flagge, auf der Free Hong Kong steht, zum Festnahmegrund werden. Es drohen sehr lange Haftstrafen, als Höchststrafe sogar lebenslang. Heute hat ein Richter einen der ersten Festgenommenen nicht wieder auf Kaution freigelassen. Der sitzt jetzt im Knast. Es gibt Kritik auch aus dem Ausland, warum die aber wenig nutzt und warum gerade Deutschland sehr, sehr still ist. Auch das gleich Thema im Gespräch mit unserem Shanghai-Korrespondenten Steffen Wurzel. Wir gucken aber erstmal auf dieses Gesetz, Sicherheitsgesetz in Anführungsstrichen. Steffen, ist das ein Gesetz, um Chinas Interessen durchzusetzen?
Ja, genau. Und deswegen muss man ganz fair auch sein, das meine ich jetzt gar nicht ironisch, aus Sicht der chinesischen Staats- und Parteiführung, die in Peking sitzt, ist das ein Sicherheitsgesetz. Denn man muss sich das so vorstellen, in China, in Festlandchina, hat die kommunistische Partei in den letzten Jahrzehnten seit eigentlich der Niederschlagung des Tiananmen-Aufstandes oder der Studentenrevolten 1989 wirklich für Ruhe gesorgt und nach deren Lesart für Stabilität gesorgt. Und das ist, was die chinesische Staatsführung immer wieder sagt. Das Allerwichtigste ist Stabilität. Nur dann können wir für Wohlstand sorgen. So, und da ist Hongkong mit diesen Troublemakern, mit diesen vor allem jungen Menschen, die sagen, wir wollen mehr Mitbestimmung, wir wollen eine echte Zivilgesellschaft, wir wollen unsere Meinung sagen, wir wollen Demokratisierung. Da ist das ein Stachel sozusagen, der schmerzt und der für Unsicherheit sorgt. Also das ist die Perspektive der chinesischen Führung. Und da ist dann so ein Gesetz tatsächlich ohne Anführungszeichen zu sehen. Aus Sicht der chinesischen Führung eben nur. Die andere Perspektive ist natürlich die Hongkonger Perspektive. Dort wird das genau umgekehrt gesehen von der Mehrheit der Menschen.
Du hast jetzt gesagt, die Regierung hat in China für Ruhe gesorgt. Aber das heißt ja im Prinzip eigentlich nur, dass sie die Freiheiten der Menschen beschränkt hat und sowas wie eine Diktatur eingeführt hat.
Ja, nicht nur sowas wie eine Diktatur. Das ist die mächtigste Diktatur der Welt. Das muss man so deutlich sagen. Mhm. Der Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich vor 2 Jahren auch verfassungsmäßig garantieren lassen, dass er unbegrenzt regieren kann. Also die Amtszeitbeschränkung auf 2x4 Jahre wurde gestrichen. Das heißt, er kann jetzt theoretisch bis zu seinem Tod weitermachen. Und was ganz entscheidend aber auch ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt zwar keine Wahlen in China, es gibt auch keine Meinungsumfragen, die wirklich frei gemacht werden können, aber ich habe schon das Gefühl, dass die allermeisten Menschen damit völlig in Ordnung sind, dass die das völlig in Ordnung finden, wie sie regiert werden, denn die chinesische Führung verkauft dem eigenen Volk immer wieder, wir haben dafür gesorgt, dass ihr jetzt größtenteils mittelständisch oder sogar im echten Wohlstand leben könnt. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, ist eine andere Frage. Ich sage das immer so, dass durch die harte Arbeit der vielen Chinesinnen und Chinesen in den letzten Jahrzehnten sehr viel Wohlstand geschaffen wurde in China. Aber die Kommunistische Partei sagt eben, schaut her, das haben wir euch gebracht. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass viele Menschen in Festlandchina sehr froh sind über den Regierungsstil der kommunistischen Führung.
Wobei man natürlich da auch wieder einhaken könnte, es bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, weil sie ansonsten Repressionen zu befürchten hätten. Also das, was wir im Prinzip gerade in Hongkong sehen, diejenigen, die dagegen sind, die erleben jetzt Repression. Kann ich das so zuspitzen oder ist das falsch?
Also interessant ist ja, dass es immer noch sehr viele Leute gibt in Hongkong, also Politikerinnen, Politiker, die sagen, naja, das betrifft ja überhaupt nur 1% oder 0,1% oder 0,001% der Menschen in Hongkong. Mhm. Aber seit einer Woche sehen wir eben, dass das Quatsch ist. Das stimmt nicht. Meinungsäußerungen sind nicht mehr so ohne weiteres frei möglich. Bisher war das so. Bisher waren die Hongkonger auch sehr stolz drauf, dass sie alles oder fast alles sagen konnten, was sie wollten, ohne Probleme zu haben. Dass in den Zeitungen abgedruckt werden konnte, fast so wie bei uns in Europa, ohne dass es Probleme gab. Aber jetzt zum Beispiel haben wir vor nicht mal einer Woche erlebt, dass Leute festgenommen wurden, weil sie so Flaggen, schwarze Flaggen bei sich hatten, auf denen sinngemäß stand, Hongkong soll unabhängig werden. Dafür gab es nicht nur Ärger, irgendwie eine Geldstrafe oder sowas oder Beschlagnahmung der Flagge, sondern die Leute wurden jetzt angeklagt aufgrund dieses Sicherheitsgesetzes und die können deswegen richtig lange in den Bau gehen.
Ist denn klar definiert, was strafbar ist, oder haben die Behörden da letztlich auch so ein bisschen Auslegungsspielraum?
Letzteres, das ist genau der Punkt und das ist im Grunde auch genau das Prinzip, nach dem die Unrechtsstaatlichkeit in Bezug auf das Strafrecht in China funktioniert. Man hat einen Begriff wie zum Beispiel Aufwiegelung gegen die Staatsgewalt oder Untergrabung der Staatsgewalt. Das steht jetzt auch in Hongkong unter Strafe. Und da kann man natürlich ganz viel drunter verstehen. Entweder gar nichts oder die kleinsten Andeutungen, die kleinsten Meinungsäußerungen. Und das ist genau das Problem. Das sage nicht nur ich so, das sagen auch die allermeisten Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler in Hongkong so. Und auch das Auswärtige Amt hat das so sinngemäß inzwischen formuliert in dem Reisehinweis für Hongkong. Da heißt es seit einigen Tagen, Zitat, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger von Maßnahmen aufgrund des neuen Gesetzes betroffen sind. Zitat Ende. Also es kann nicht ausgeschlossen werden, es muss aber auch nicht. Und das ist genau diese Stimmung der Angst, die chinesische Führung erzeugt, um eben sozusagen die Schere im Kopf, die Selbstzensur zu befördern und andererseits auch die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten zu unterdrücken.
Und was heißt das jetzt für die Demokratiebewegung? Hat die überhaupt noch Möglichkeiten, irgendwie ja tatsächlich auch öffentlich zu protestieren?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass denen der Stecker gezogen wurde, weil du kannst den Leuten ja nicht das Gehirn rausschrauben. Vor allem nicht in Hongkong, wo es in den letzten Jahren wirklich sehr viele Aktivitäten gab. Das vergessen die Leute ja nicht. Mhm. Man sieht aber schon, dass eine Konsequenz ist, dass sozusagen die Strukturen der Demokratiebewegung ausgehebelt wurden. Also wir haben gesehen, dass sich zum Beispiel Demosisto aufgelöst hat. Das ist eine der prominentesten prodemokratischen Parteien in Hongkong gewesen, bis letzte Woche vor allem organisiert von jungen Menschen, unter anderem von Joshua Wong, damals mitgegründet, dem ja auch in Deutschland bekannten Aktivisten. So, die haben sich aufgelöst. Andere Organisationen haben sich ins Ausland verlagert. Und dann ist es eben auch so, dass du jetzt nicht mehr ohne weiteres mit einem T-Shirt durch die Gegend laufen könntest, wo drauf steht, Hongkong soll unabhängig werden oder ich bin gegen die kommunistische Alleinherrschaft in Peking. Was es aber noch gibt, und da wird es wirklich auch sehr rührend, wie ich finde, dass Leute jetzt einfach leere Pappkartons oder ein leeres Blatt Papier in die Luft gehalten haben. Das kann man den Leuten nicht verbieten. Mhm. So nach dem Motto, hier stünde normalerweise meine Meinung drauf. Und jeder, der vorbeiläuft, kann sich seinen Teil denken. Oder es gab zum Beispiel auch in vielen Hongkonger Geschäften, Cafés, Kneipen und so weiter, sogenannte Lanen Walls. Das sind Post-it-Zettel auf 4x4 Metern, riesige Fläche an der Wand, wo Leute kleine Gedanken, kleine Meinungen draufschreiben. Zum Beispiel, auf geht's Hongkong oder Free Hongkong, befreit Hongkong. Diese Post-it-Zettel wurden massenweise jetzt abgenommen, weil die Ladenbesitzer, die sowas in ihrem Laden hatten, Angst haben. Und die haben jetzt einfach leere Post-it-Zettel aufgehängt. Eben auch als Zeichen dafür, hier stünde normalerweise meine Meinung und die Meinung meiner Gäste. Das geht nicht mehr. Denkt euch euren Teil.
Heißt aber schon, dass die Demokratiebewegung quasi inhaltlich entleert wird. Also sie kann nur noch mit Symbolen agieren und freiheitliche Gedanken, wie sie ja zum Beispiel ja, in einer Diktatur wichtig wären, eigentlich gar nicht mehr transportieren.
Das ist nicht schwarz-weiß. Es ist immer noch so, dass Leute auch zum Beispiel jetzt in den vergangenen Tagen sehr drastische Interviews gegeben haben in den nach wie vor sehr freien Medien in Hongkong. oder relativ freien Medien, dass Leute also ruhig auch ihrem Ärger noch Luft gemacht haben. Aber der Trend ist das Entscheidende. Der Trend geht eindeutig in Richtung mehr Kontrolle, mehr Diktatur und auch mehr eben Selbstzensur. Und der Trend ist eben vorgezeichnet. Solange die kommunistische Führung in Peking regiert, wird sich das nicht ändern zum Besseren. Das muss man einfach so feststellen. Das können die Menschen in Hongkong nicht ändern, das können wir in Europa nicht ändern, das können die Amerikaner nicht ändern. Das wird letztlich in Peking entschieden und die Entscheidung dort ist getroffen.
Ich habe die Frage nach dem Inhalt auch deshalb gestellt, weil ich jetzt gelesen habe, dass sogar in Bibliotheken Bücher entfernt wurden, wo sozusagen freiheitliches Denken von Führenden der Demokratiebewegung drin stand. Das finde ich ist nochmal so ein enormes Symbol, wenn selbst so ja, solche Gedanken aufgeschriebener Art aus Bibliotheken entfernt werden, das ist für mich irgendwie ein zusätzliches Symbol der Gleichschaltung.
Das ist genauso, wie du sagst, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist symbolisch riesengroß, das hat am Wochenende für großes Aufsehen gesorgt. Es gibt so die typischen Hardcore-Aktivisten, würde ich mal sagen. Tanya Chan zum Beispiel, eine Abgeordnete, die ist Ende 40, die saß bisher im Parlament. Die hat Bücher geschrieben, wo sie ihre politische Meinung vertritt. Also jetzt, sie hat nicht zur Revolution aufgerufen, hat aber gesagt, wir Hongkongerinnen und Hongkonger müssen selbst entscheiden, was los ist hier in dieser Sonderverwaltungsregion. Dieses Buch wurde zum Beispiel aussortiert. Auch Joshua Wong, der Demokratieaktivist, hat Bücher geschrieben, auch das aussortiert. Davon geht die Welt nicht unter, aber es ist eigentlich, sehe ich auch so wie du, ein hartes Symbol, zumindest wir in Deutschland mit unserer deutschen Geschichte haben stellen sich die Nackenhaare auf, weil man eben merkt, okay, damit geht es los, wenn sowas aussortiert wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, in Festlandchina, versucht da mal irgendein nur ansatzweise kritisches Buch zu finden. In China gibt es die größten Buchläden der Welt auf x Stockwerken, aber das heißt eben noch nichts über den Inhalt, sagt nichts über den Inhalt aus.
Jetzt hast du gerade gesagt, internationaler Druck von außen bringt aus deiner Sicht wahrscheinlich recht wenig. Warum?
Naja, weil die letzten Jahrzehnte gezeigt haben, dass die kommunistische Führung in Peking ein oberstes Ziel hat. Und das ist der eigene Machterhalt, wenn nicht auch der eigene Machtausbau. Und wenn man jetzt eben so glaubt, naja, runder Tisch und so, wie bei uns am Ende der DDR, Ende der 80er, 1989, 90 und setzt euch auch mal zusammen und so, das kann man fordern. Ich finde das auch sehr sympathisch, den Gedanken, aber ich befürchte, es ist naiv. Ich will da auch gar nicht zynisch sein oder so, aber ich befürchte, das ist die falsche Vorstellung. Ich bin kein Politiker, ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich befürchte, man wird da von außen nicht viel machen können. Was aber übrigens ganz wichtig nicht heißt, dass man die Klappe halten soll, weil das ist ja auch sehr interessant, dass in Europa vor allem die Bundesregierung schon sehr laut schweigt, so möchte ich es mal sagen, aus Frankreich, aus Schweden, aus anderen Staaten, auch aus Großbritannien, auch wenn sie nicht mehr zur EU gehören, kommen sehr laute und kritische Stimmen. In Großbritannien wurde der chinesische Botschafter einbestellt. Bundesaußenminister Maas und auch die Bundeskanzlerin Angela Merkel sind da relativ zurückhaltend, weil sie eben ja auch sagen, China sei ein strategischer Partner und man müsse in den Dialog treten. Das ist übrigens auch sehr naiv zu glauben, man könne da durch solches Appeasement, Beschwichtigung, wie manche sagen, etwas erreichen.
Weil es China komplett egal ist, was Deutschland sagt?
Ich glaube nicht, dass es China egal ist. Das darf man so auch nicht sagen. Vor allem Deutschland hat durchaus großes Gewicht und deswegen ist es auch wichtig, dass Deutschland, meiner Ansicht nach ist es wichtig, dass Deutschland Stellung bezieht. Aber ich glaube, die Bundeskanzlerin oder sonst wer werden da auch jetzt nicht die Weltgeschichte komplett umschwenken können.
Wie erklärst du dir denn, dass die Bundesregierung so laut schweigt, wie du es gesagt hast? Sind da tatsächlich das, was viele ja immer sagen, die engen wirtschaftlichen Verbindungen auch ein Grund?
Das ist schwer zu sagen. Natürlich ist es so, dass die Wirtschaftsbeziehungen sehr eng sind und natürlich ist es auch so, dass grundsätzlich ja die Bundesrepublik grundsätzlich jetzt eher selten auf echten Konfrontationskurs geht, auch mit anderen Diktaturen auf dieser Welt. Das ist, glaube ich, ein durchgängiges Ding und natürlich ist der Vorwurf immer wieder da, denn das kriege ich hier ja auch mit in China. BMW hat jetzt erst wieder eine strategische Partnerschaft mit Alibaba, mit dem großen Online-Konzern in China, beim Thema Automobil-IT beschlossen. Volkswagen verkauft hier eine große Mehrzahl der Autos. Das sind nur zwei so Beispiele. Die BMW BASF, Chemiefirmen, Maschinenbauer machen hier richtig große und gute Geschäfte, trotz Coronavirus-Krise, trotz der schwierigeren politischen Situation. Klar, will man diesen großen, wichtigen deutschen Konzernen da auch nicht in den Rücken fallen.
Ich denke gerade darüber nach, dass selbst wenn die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich davon profitiert, dass es China gibt, wenn es vielleicht auch, wenn man über strategische Partnerschaft nachdenkt, schön ist, mit China verbündet zu sein, um international ein gewisses Gewicht zu haben. Da versucht die Europäische Union ja auch immer, sich einigermaßen gut mit China zu arrangieren und eben auch mit einer Stimme zu sprechen. Und dann hast du eben gesagt, dass das Auswärtige Amt inzwischen auch die Warnung rausgibt, deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, passt auf, was ihr in Hongkong sagt, diese Gesetze könnten auch für euch gelten. Also das ist ja dann nochmal ein Punkt, wo dieses Sicherheitsgesetz dann letztlich auch für die Bundesrepublik interessant und vielleicht auch problematisch werden könnte, wenn tatsächlich deutsche Bürgerinnen und Bürger, ich weiß, das ist ein sehr nationalistischer und vielleicht auch deshalb sehr zynischer Gedanke, aber wenn diese Gesetzgebung dann letztlich auch die eigenen Bürgerinnen und Bürger betreffen kann, dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man nicht mehr schweigen kann.
Naja, man kann einfach, so wie es das Auswärtige Amt gemacht hat, sagen, das steht jetzt so in den neuen Reisehinweisen drin, seid halt vorsichtig, also sinngemäß, seid halt vorsichtig, was ihr online bei Facebook, bei Twitter und so weiter schreibt. Das kann man so lösen, indem man dann einfach sagt, wir haben euch doch gewarnt.
Ja, aber
und auch da muss man sagen, auch in China würde, das steht, das ist jetzt nichts Neues, auch in China wäre es sehr dämlich für Leute, für Deutsche zur Revolution aufzurufen online, weil auch da kann man hier richtig Probleme kriegen. Und ich weiß von Fällen, auch von aktuellen Fällen, da haben Leute auch Probleme gekriegt deswegen. Deswegen ist es jetzt erstmal nichts Neues. Natürlich ist es die Pflicht der Bundesregierung, darauf hinzuweisen, aber es ist halt irgendwie ein Armutszeugnis. Andererseits, die FAZ hat es heute in einem Kommentar so beschrieben, das ist ja eine Art Aufforderung zur Selbstzensur.
Ja. Ne?
Also in die Richtung geht das halt auch.
Gibt es Rassismus in der Polizei? Nachdem dieses Thema in den USA nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd eine erhebliche weltweite Dynamik gewonnen hat, ist diese Frage auch hier in Deutschland diskutiert worden. Beziehungsweise es gab den Versuch, das zu diskutieren, und heftige Abwehrreaktionen. Haben wir ja neulich erst ausführlich hier im Podcast thematisiert. Rassismus haben wir nicht, jibbet nicht, so insbesondere viele Stellungnahmen aus dem Umfeld der Polizei. Dann sind da aber eben auch die Betroffenen, die davon berichten, dass sie anlasslos kontrolliert werden. Personen mit nicht weißer Hautfarbe, die Erfahrung machen, dass nur sie rausgezogen werden, wenn sie mit weißen Freunden unterwegs sind. Wie passt das also zusammen? Gibt es sogenanntes Racial Profiling oder nicht? Eine Studie wurde vorgeschlagen, um das mal zu untersuchen. Jetzt sagt der Innenminister Horst Seehofer, CSU, aber nö, brauchen wir eigentlich nicht. Und die Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, sagt, vielleicht wäre das doch eine ganz gute Idee. Haben wir also einen Koalitionsstreit, aber wir wollen heute nicht auf die Streitigkeiten gucken, sondern auf das Problem Racial Profiling. Gudula Geuter in unserem Hauptstadtstudio, was genau meint das?
Bei Racial Profiling geht es, das ist einfach der Sprachgebrauch, immer um Handeln von Polizei, Sicherheits- oder auch Einwanderungsbehörden. Und da ist eben die Frage, ob zum Beispiel kontrolliert wird, das ist der Klassiker, anlasslose Kontrolle, wegen des physischen Erscheinungsbildes. Das kann Hautfarbe sein, das können Gesichtszüge sein, also etwas, das auf ethnische Zugehörigkeit oder nationale Herkunft hindeutet. Und das Wichtige ist, ohne dass es dafür einen rechtfertigenden Grund, einen konkreten Anlass gibt. Das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Sache. Und das darf grundsätzlich nicht sein.
Also das ist komplett ausgeschlossen, dass Polizistinnen und Polizisten das machen dürfen.
Wir haben ein Diskriminierungsverbot in dem Gleichheitssatz des Grundgesetzes, Artikel 3. Und der bezieht sich ja, das ist ja auch gerade der Streitpunkt, ob man das Wort so drin lassen will oder nicht, aber der bezieht sich ja gerade auf die Rasse. Mhm. Das heißt, eine Diskriminierung wegen Gründen, die mit diesem vorgeblichen Rassebegriff in Zusammenhang stehen, darf es nicht geben. Nur darf eben Ungleiches ungleich behandelt werden. Das ist auch wieder diese Binsenweisheit aus dem allgemeinen Gleichheitssatz. Das heißt, es kann Fälle geben, wo möglicherweise das Aussehen und gerade das herkunftsbezogene Aussehen eine Rolle spielt. Mhm. Klassisches Beispiel, Berlin, Görlitzer Park. Man weiß, der Drogenhandel ist in der Hand nordafrikanische Gruppen und da ist es natürlich auch lebensfern, dass sich die Polizei absolut blind stellen soll. Das sind dann eben Gründe. Hm. Und die Frage ist aber, wo ziehe ich die Grenze für solche Gründe? Ich kann nicht sagen, generell sind Leute mit nordafrikanischem Herkunftsaussehen eher kriminogen. Das gäbe die Statistik vielleicht sogar her. Aber das kann nicht heißen, ich darf jeden auf der Straße kontrollieren, weil er so aussieht. Und das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Sache.
Aber wenn ich das richtig verstehe, dann gehen die Ermittlungsbehörden schon davon aus, dass in bestimmten Gegenden, in bestimmten Kriminalitätskontexten ein gewisser Rassismus durchaus in Ordnung ist, weil einfach die Kriminalstatistik das hergibt.
Es wird inzwischen immer gesagt, das gibt es grundsätzlich nicht. Wobei, wenn man solche konkreten Fälle anspricht, die Leute dann sagen, ja, da ist es aber ja eine allgemeine Lebenserfahrung, ein gerechtfertigter Grund. Mhm. Das sind aber diese sehr krassen Fälle, für das Leute das zugestehen. Wir haben aber natürlich auch in anderen Fällen eine Art von, wenn man so will, Diskriminierung. Der Klassiker war früher, als man noch offener über dieses Phänomen geredet hat, die Grenzkontrolle zur Schweiz hin, wo dann Bundespolizisten gesagt haben, natürlich diskriminieren wir den Mercedes-Fahrer und den Porsche-Fahrer. Wir ziehen keine Ente raus oder zumindest in der Regel nicht, außer wenigen Stichproben, wenn wir auf der Suche nach Leuten sind, die das Schwarzgeld in die Schweiz bringen. Das heißt, es gibt eben Kriterien. Und die Frage ist, ob man ein Kriterium, von dem man das vielleicht auch gefühlsmäßig irgendwie so nach Lebenserfahrung denkt, ausschalten muss als Polizei und sagen muss, das darf ich nicht zum Differenzierungsgrund machen. Das ist diese Problematik zwischen diesem Element der Lebenserfahrung und ich darf nicht diskriminieren. Und dabei haben wir eben eine besondere Schwierigkeit, dass es zwei Normen gibt im Bundespolizeigesetz, 2223, die eben gerade solche anlasslosen Kontrollen sozusagen auf der Grundlage der Lebenserfahrung vorsehen. Und es gibt Leute, die sagen, das müsse entweder angepasst oder abgeschafft werden. Und es gibt andere Leute, die sagen, damit würden wir uns in vielfacher Hinsicht einfach blind machen.
Ich überlege, was ich jetzt mit dem mache, was du sagst, weil eigentlich können wir ja auf der Basis davon ausgehen, es gibt Racial Profiling, eigentlich sollte es das nicht geben und keiner redet so richtig drüber. Ist das jetzt ein bisschen zu sehr zugespitzt?
Das ist sozusagen eine Unterstellung. Mhm. Vielleicht ist das so, aber Racial Profiling ist ja gerade nicht die Kontrolle, die auf Gründen beruht. Die Schwierigkeit ist, die Grenze zu ziehen. Also ich glaube, ich habe ja angefangen, und das verzerrt jetzt vielleicht diese ganze Diskussion ein wenig, ich habe ja angefangen mit dem Extremfall Görlitzer Park. Ja. Da sind sich die meisten Leute auch einig. Da sagt auch zum Beispiel die Grüne Irene Mihalic, das kann gerechtfertigt sein. Nur darf man sich eben nicht mehr nur noch auf solche Punkte beschränken, weil man sonst auch nicht merken würde, wenn auf einmal die russische Mafia das Geschäft übernimmt. Was natürlich dann auch ein praktischer polizeilicher Grund ist. Nur ist es eben schon wieder schwieriger, wenn ich sage, Aufgabe der Bundespolizei ist es, grenzpolizeiliche Verstöße an der Grenze festzustellen. Kann ich jetzt einfach danach gehen, ob jemand meiner Ansicht nach deutsch aussieht oder nicht? Da sind wir schon in einem viel breiteren Bereich. Das ist viel weniger definiert. Und dann hatte ich es schon gesagt, wir haben zum Teil unterschiedliche Kriminalitätsraten von verschiedenen Gruppen. Wenn man das gelten ließe als Lebenserfahrung und als gerechtfertigten Grund, dann könnte man sich dieses ganze Verbot des Racial Profiling sparen. Deswegen muss da eine Grenze gezogen werden. Und wir reden ja jetzt über die Frage, wie man umgeht mit diesem Phänomen. Und ein Erfordernis, das zum Teil eben auch definiert wird, ist, dass solche Grenzziehungen einfach gemacht werden müssen und dass man die nicht jedem Polizisten einzeln überlassen soll.
Wenn ich das alles so richtig verstehe, dann ist es ein unglaublich komplexer Bereich, über den es eben auch tatsächlich sehr, sehr schwierig ist zu sprechen. Das haben wir, glaube ich, in den vergangenen Wochen zu Genüge erfahren, auch schon hier im Podcast ja thematisiert. Wenn man sich jetzt mal überlegt, und unser Ausgangspunkt war ja zu sprechen tatsächlich über diese Studie, die gerade diskutiert wird, die eigentlich stattfinden sollte, bei der Horst Seehofer jetzt gesagt hat, nee, machen wir doch nicht. Für mich klingt es so, als könnte eine solche Studie enorm zu einer Versachlichung der Debatte beitragen, weil da tatsächlich mal genau hingeguckt würde, was denn eigentlich gerade tatsächlich passiert. Weil im Moment reden wir ja auch viel über persönliche Erfahrungen, über Gefühle.
Absolut. Und zwar in doppelter Hinsicht. Das eine ist die Bestandsaufnahme. Ich sag mal zwei Zahlen. Das Innenministerium sagt, seit 2012 gab es 25 Rassismusverdachtsfälle bei der Bundespolizei, davon 16 durch interne Hinweise bekannt geworden. Mhm. Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz, ECRI, das ist die, die auch diese Studie jetzt gefordert hat, die sagt, 34% der Menschen mit schwarzafrikanischer Abstammung ist in den letzten 5 Jahren nach eigener Aussage kontrolliert worden und 14% sagen, das war wegen ihres Status als Migrant oder der Ethnie. Das passt nicht zusammen, die beiden Aussagen. Und da wäre eine Bestandsaufnahme einfach mal, in welchen Fällen, warum und wie oft, total hilfreich. Mhm. Und das kann man eben auch nur von innen machen. Das heißt, das kann man nur machen, wenn man die polizeilichen Daten und einen vertrauensvollen Zugang zur Polizei hat. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass man dann möglicherweise eben aus solchen Daten auch Schlussfolgerungen ziehen muss. Und das hatte ich ja eben schon ausgeführt, dass das auch jetzt gar nichts ist, was man einzelnen Polizeibeamten unbedingt vorwerfen muss, dass sie so oder so handeln, weil man die Grenze wirklich, also in Maßen, aber innerhalb dieser äußeren, extremeren Fälle kann man die Grenze einfach unterschiedlich ziehen.
Warum? Glaubst du, dass Horst Seehofer sich dann aber jetzt gegen diese Untersuchung stellt, wenn sie doch tatsächlich hilfreich sein könnte?
Da kann man sich verschiedene Gründe überlegen. Ein möglicher Grund wäre das aktuelle Diskussionsklima. Wir haben ja im Moment diese sehr starke, das Überschwappen der Antirassismus-Diskussion aus den USA. Mhm. Wir haben gleichzeitig für die deutschen Sicherheitskräfte diese Abwehr, auch gerade durch den Bundesinnenminister, aber auch durch andere Innenminister, im Übrigen auch der SPD, die hier die Gefahr eines Generalverdachts sehen und deswegen aber eben teilweise sehr allgemein abwehren. Mhm. Und also das wäre der eine mögliche Begründungsstrang, dass es deswegen auch jetzt gerade wieder vom Tisch kommt. Das andere wäre, dass es möglicherweise eben die Gründe sind, die ich gerade aufgezählt habe, die Notwendigkeit einer Grenzziehung, weil die vielleicht auch einfach sehr schwierig ist. Hm. Und dass man diese Diskussion nicht unbedingt haben will. Dafür spricht aus meinen Augen die sehr starke Abwehr des Berliner Antidiskriminierungsgesetzes und das ja auch nicht nur durch Horst Seehofer, sondern auch durch Landesinnenminister, insbesondere von der Union, wo ganz ähnliche Fragen dahinterstehen. Ab wann könnte ein polizeiliches Handeln diskriminierend sein oder nicht? Da muss ich im Prinzip für den Vorwurf erstmal eine ähnliche Grenzziehung treffen. Das ist ja ein gestuftes Verfahren, wo also nicht jemand einfach hingehen kann und sagen, ich wurde diskriminiert, sondern das geht erstmal zu einem Obmann und dann müsste sich ein Gericht das noch anschauen und dann ist es ja auch nur eine Beweislast, also eine widerlegliche Vermutung. Es müssen Tatsachen gebracht werden. Da könnte es eben auch um solche Fälle gehen, dass man Angst hat, dass man das, was die Polizei braucht, nach Lebenserfahrung handhaben zu müssen, dass man das nicht belegen kann. Nur das wäre natürlich schon wirklich hart, wenn das ein Grund wäre. Aber das sind beides Spekulationen, das wären zwei mögliche Gründe.
Ich muss da noch mal ganz kurz nachhaken. Also du meinst im Prinzip, dass es aus Sicht einiger InnenpolitikerInnen ein Problem sein könnte, dass tatsächlich Diskriminierungsfälle ganz konkret festgeschrieben werden, also beziehungsweise Kriterien für Diskriminierung festgelegt werden und dass das unter Umständen der Polizeiarbeit schaden könnte, weil eigentlich versucht man das anzuwenden, was dann Diskriminierung als Diskriminierung definiert wäre.
Ja, die Frage ist eben, ob man das so klar festschreiben kann. Mhm. Das ist ja auch wirklich eine objektive Frage. Mhm. Das ist ja nicht ganz einfach. Man kann natürlich auch wieder von der anderen Seite Extremfälle definieren. Ich habe eine Demonstration, da ziehen unterschiedliche Leute das gleiche Transparent hoch und nur alle Dunkelhäutigen werden rausgezogen, zum Beispiel. Da wäre völlig klar, wir haben eine Diskriminierung. Und das könnte man dann erstmal zumindest so angehen und dann müsste die Polizei sich rechtfertigen. Das wäre ein völlig klarer Fall. Die Frage ist, ob man durch eine gesetzliche Definition oder durch eine Definition einer Handlungsanweisung wirklich so klar agieren kann.
Glaubst du denn, diese Studie hat jetzt irgendeine Chance auf ein Zustandekommen, damit wir vielleicht mal eine sachliche Basis für eine Debatte bekommen?
Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, immerhin ja auch des Bundes, hat sich heute dazu nochmal vehement zu Wort gemeldet, hat gesagt, diese ECRI, diese Europäische Kommission, habe das verlangt. Das würde auch nach 2 Jahren nochmal überprüft, ob das stattgefunden hat. Und hat auch gesagt, man wäre, entsprechende Mittel und Zugang zur Polizei vorausgesetzt, sehr gerne bereit, das durchzuführen. Ah. Bisher klingt es zwar von Horst Seehofer so nicht, es ist aber auch keine ganz klare Absage, die heute in der Bundespressekonferenz durch seinen Sprecher formuliert wurde, sondern der hat gesagt, wir machen viel im Moment, das bezog sich allerdings immer auf den gesamten öffentlichen Dienst. Und dann lasst uns doch erstmal diese Ergebnisse abwarten. Das heißt, das war kein wir wollen sowas nie machen, nur eben im Moment nicht. Aber das kann natürlich heißen, dass je nach politischer Diskussion das auch nochmal hochkommen kann.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also gerade aus der migrantischen Community ist Horst Seehofers nicht ganz Absage, aber doch Tendenzabsage ja jetzt wirklich sehr, sehr kritisch aufgenommen worden. Und ich glaube schon, dass es für die Debatte insgesamt sehr, sehr wichtig wäre, dieses Thema einfach mal anzufassen und sich da auch ehrlich zu machen mit der eigenen Arbeit. Das ist zumindest mein Gefühl.
Meins auch, absolut. Das, was ich jetzt an Einschränkungen gebracht habe, das sollte Verständnis für die praktischen Schwierigkeiten wecken. Aber dass das erstmal nötig ist, zu wissen, worüber man eigentlich spricht und was man eigentlich will, das ist, glaube ich, auch im Interesse der Polizistinnen und Polizisten, die das anwenden müssen, unbedingt nötig.
Über die Frage nach dem Begriff Rasse und ob die ins Grundgesetz gehört als Begriff, das, was Gudula gerade erwähnte, da haben wir hier in der Tag übrigens auch schon mal drüber gesprochen, ist die Folge vom 11. Juni. Habe ich jetzt Quatsch erzählt? Ich gucke noch mal ganz kurz nach. Ich habe keinen Quatsch erzählt. Es ist die vom 11. Juni, der Titel Warum Rasse aus dem Grundgesetz soll. Kann ich also zum Nachhören nur empfehlen. Soweit der Tag heute am 6. Juli 2020. Für Fragen und Feedback haben wir eine Mailadresse dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und tschüss.